HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Gast in der Sendung ist heute Martin Mosebach. Herzlich willkommen, Herr Mosebach.
Guten Tag.
Gastgeberin ist Ulrike Ackermann. Ursprünglich haben Sie Jura studiert und dafür Ihre Examina abgelegt. Doch anstatt eine gesicherte Laufbahn als Jurist einzuschlagen, haben Sie den eher ungesicherten Weg des freien Schriftstellers gewählt und leben seit 1980 in Frankfurt. Inzwischen sind 11 Romane von Ihnen erschienen, viele Essays, Debattenbeiträge, Tatort, Frankfurt, Hörspiele und sogar Libretti für Opern. An einem neuen Werk sitzen Sie außerdem gerade. Und zahlreiche Preise sind an Sie gegangen, unter anderem der Georg-Büchner-Preis. Haben Sie denn irgendwann auch gehadert mit dieser beruflichen Entscheidung, eigentlich in die Ungewissheit hinein?
Nein, das war ja der Weg, in den ich dann glücklich hineingeschlittert bin, in einem gleitenden Übergang aus dem Nichtstun als Student, dann plötzlich in diese Arbeit hinein zu geraten. Das war die erste ernstzunehmende Arbeit meines Lebens und stellte sich heraus, das wird alles sehr viel schwieriger als vorher geahnt. Und ich habe mit den Schwierigkeiten, die sich dann auftaten, tatsächlich gehadert. Also, dass die Produktion nicht so frei gesprudelt ist, wie ich mir das gewünscht und vorgestellt hätte. Die Mühelosigkeit, die ging ganz schnell verloren. Und ich musste das, was ich bis dahin eben noch nicht gelernt hatte, das Arbeiten, musste ich dann sehr zäh und unverdrossen, musste ich mir das angewöhnen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich mit diesem großen Schrecken dann versöhnt habe.
Das erfordert doch dann auch eine unglaubliche Disziplin, Selbstdisziplin, ohne einen hinter sich zu haben, der einem sagt, innerhalb dieser Zeit musst du das und das gemacht haben oder einen geregelten 8-Stunden-Tag, den ganz viele Menschen haben, manche wünschen ihn sogar. War das nicht manchmal auch beängstigend? Das ist ja eine unglaubliche Selbstverantwortung, die man dann plötzlich tragen muss.
Ja, das ist tatsächlich so. Also es ist vor allen Dingen, ich hatte von Anfang an außerordentlich verständnisvolle Verleger, die mir jeden Raum gegeben haben und die mich niemals unter Druck gesetzt haben und immer gesagt haben, das Buch ist fertig, wenn es fertig ist. Also der Druck musste ganz von mir alleine kommen. Aber er hat sich dann auch eingestellt. Also es erwachte dann in mir das, was bis dahin eben noch fest geschlafen hatte, eben so ein Pflichtgefühl, ein Gefühl, planbar zu arbeiten, auf ein Ziel hin und auch in Fristen, selbstgesetzten, dann zu einem Ende zu gelangen. Das scheint irgendwo in mir drin zu stecken. Also es war für mich auch überraschend, dass es in mir drin steckte, aber es war da. Und also diese Frage der Selbstdisziplinierung hat dann keine große Rolle mehr gespielt.
Aber bestimmt war es doch nötig, einen bestimmten Rhythmus überhaupt selbst zu entwickeln. Ohne den funktioniert das freie Schreiben doch eher nicht, oder?
Ja, das ist richtig. Wobei ich sagen muss, dass jedes Buch seinen eigenen Rhythmus hatte. Ich habe immer wieder einen neuen Rhythmus für jedes Buch finden müssen. Das ging jeweils relativ schnell. Nach den ersten Tagen hat sich dann herausgestellt, setze ich mir als Ziel eine bestimmte Textmenge am Tag oder setze ich mir als Aufgabe eine bestimmte Zeit, die ich daran arbeite, so und so viele Seiten, die ich dann ganz genau einhalte, so und so viele Stunden, die ich genau einhalte. Da wusste jedes Buch selber, wie es da behandelt werden wollte und darauf vertraue ich auch heute. Nach den ersten 3-4 Tagen in einem neuen Buch weiß ich, auf welche Art und Weise es zustande kommen wird.
Das ist die sukzessive Professionalisierung. Mit jedem Buch schreitet natürlich diese Professionalisierung voran. Gab es denn auch vor allen Dingen, kann ich mir das vorstellen, in der Anfangsphase oder auch später in weiteren Werken auch durchaus Momente, über die ja Schriftsteller zuweilen auch klagen, der Einsamkeit?
Ja, das Schreiben ist ein einsamer Prozess, das ist ja klar. Es darf niemand dabei sein. Man ist da allein und man ist, wenn man einen Roman schreibt, also ein längeres Buch schreibt, dann ist man auch für eine längere Zeit allein. Das habe ich auch ganz frühzeitig begonnen, dass ich mich zum Schreiben zurückziehe und dann jeweils monatelang vollständig allein bin.
Eine richtige Klausur.
Eine richtige Klausur. Das hat sich herausgestellt, das ist die für mich die allerbeste Art und Weise, etwas zustande zu bringen. Ich sehe dann auch immer ein Ende nach 2 Monaten. Das ist auch etwas, worauf man zuschreiben kann. Also dann weiß man, also diese Gefangenschaft dauert jetzt nicht endlos, sondern die hat ihr vorbestimmtes Ende. Da geht es wieder nach Hause. Aber das war eine ungeheure Hilfe. Und diese Hilfe nutze ich bis heute.
1992 ist die erste Auflage Ihres Romans Westend erschienen. Ein voluminöses Werk von über 800 Seiten, das im Herzen Frankfurts spielt und von 2 Bürgerfamilien, Familie Haas und La Bonté, über 3 Generationen hinweg erzählt. Der Roman spielt in der Nachkriegszeit und in der Zeit des Wiederaufbaus. Eine Zeit, in der Sie in Frankfurt aufgewachsen sind. Sie haben einmal gesagt, dass das Westend Ihr Hauptwerk sei. Warum?
Es ist zunächst mal das längste Buch. Es hat jetzt in dieser neuen Ausgabe hat es 900 Seiten, circa. Es ist das Buch, an dem ich am allerlängsten gearbeitet habe. Ich habe 6,5 Jahre an diesem Buch gearbeitet und ich habe es in dieser Zeit 3-mal neu geschrieben. Ich möchte sagen, dass ich am Westend regelrecht schreiben gelernt hatte. Davor gab es 2 Romane. Ich behaupte, ein erstes Buch kann jeder hinbekommen. Hat er genügend Stoff in seinem Leben, irgendwas, was ihm auf der Seele brennt, zu erzählen? Das zweite Buch ist schon ein bisschen schwieriger. Da gibt es also diesen unmittelbaren autobiografischen Anstoß dann vielleicht nicht mehr. Und ab dem dritten Buch beweist man, dass man Schriftsteller ist. Und tatsächlich war es bei mir so, dass ich daran wirklich auch allmählich erkannt habe, was Arbeit an der Sprache, Arbeit an den Sätzen eigentlich bedeutet. Es war durchaus sehr ernüchternd, sehr fordernd, sehr auch quälend gelegentlich, aber eine wichtige Schule.
Und hatte Frankfurt als großes Thema?
Das kann man eigentlich so nicht sagen. Mein Thema waren die Menschen, die ich schildern wollte. Da gab es einfach ganz bestimmte Figuren, die sollten lebendig werden und deren Schicksal, deren Konflikte, deren Kurven ihrer Biografie, die wollte ich schildern. Und es kam dann zu einem Punkt an der Arbeit, also die standen ganz fest im Vordergrund. Und dann gab es einen Punkt in der Arbeit relativ frühzeitig, dass ich mir gesagt habe, die müssen auch irgendwo leben. Es gibt Bücher, auch gerade unter der klassischen deutschen Literatur, die so ein bisschen im luftleeren Raum spielen und wo man nicht genau weiß, in welchen Zusammenhängen die Figuren eigentlich stehen. Ich wollte dieses hier verankern. Ich wollte ihnen einen Boden unter die Füße geben. Und ich habe mich dann eigentlich mehr oder weniger aus der Notwendigkeit heraus dazu entschlossen zu sagen, gut, dann sollen sie dort leben, wo ich mich am besten auskenne, weil ich hier selber gelebt habe und wo ich mir nichts zusammen recherchieren muss, um ihnen einen Hintergrund zu geben, sondern wo mir das alles zufällt an Umgebung.
Auch Ihre Geburtsstadt.
Ja, ist meine Geburtsstadt.
Wir hören jetzt ein Lied, das Sie sich gewünscht haben. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, das Lorelei-Lied. Warum haben Sie sich das ausgesucht? Es ist von Friedrich Silcher komponiert und gespielt wird diese Melodie von Willi Huber. Warum haben Sie sich dieses Lied gewünscht?
In meinen Kinderjahren, in denen ein wichtiger Teil von Westend spielt, war das Radio ein sehr bestimmendes Element. Also morgens diese Sendungen, zum Beispiel beim Frühstück, bevor man in die Schule ging, die Wasserstandsmeldungen und die Suchmeldungen des Deutschen Roten Kreuzes. Und also so wiederkehrende Sendungen spielten eine riesige Rolle. Und dazu gehörte auch Kultursendungen der Alliierten, Besatzungsmächte, England und Frankreich. Und eine davon, ich weiß nicht mehr, ob es die Engländer oder die Franzosen waren, ist vielleicht entschuldbar, weil ich 7, 8 Jahre alt war, hatte als Erkennungsmelodie »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten« von Heinrich Heine, gesungen von einem bisschen knödeligen Bariton. Man stellte sich einen Kammersänger schwitzend vor, mit dessen Doppelkinn leise zittert, wenn er eben besonders feine Akzente setzt. Und das hat wahrscheinlich für die Engländer oder Franzosen, die dieses nun für diese Kultursendung ausgerichtet haben, so eine Vorstellung von Deutschland gehabt, die sie gerne propagieren wollten, eben der romantische Rhein, eben gewürzt mit dieser melancholischen, heinischen Ironie. Also dieses Lied ist für mich ganz fest mit den 50er Jahren verbunden.
Also nun, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, in der musikalischen Version, gespielt von Willi Huber. Sie hören Doppelkopf in HR2 Kultur mit Martin Mosebach. Gastgeberin ist Ulrike Ackermann. Herr Mosebach, Sie sagten einmal, es gehört zu meinem besonderen Verhältnis zu meiner Geburtsstadt Frankfurt am Main, dass ich sie als eine der verdorbensten und hässlichsten Städte Deutschlands erlebe und in meiner Fantasie und in meinem inneren Bild von der Stadt an sie als eine der schönsten Städte denke, die ich kenne. Ist Frankfurt, ist diese Stadt für Sie seit den 90er Jahren hässlicher oder schöner geworden?
Ja, sie ist ohne Zweifel viel schöner geworden. Dieses Verdikt über die abscheuliche Stadt, das stammt natürlich aus vor dem Hintergrund, ist das entstanden, der Frankfurter 60er und 70er Jahre, die tatsächlich ein Tiefpunkt waren der Geschichte dieser Stadt, in der Frankfurt auch ganz allgemein in Deutschland als abschreckend galt.
Denken Sie auch an den Häuserkampf?
Der Häuserkampf hat ja interessanterweise eine ambivalente Rolle gespielt, sozusagen. Es wurden dann Häuser gerettet für Zwecke, die die Häuserkämpfer gar nicht im Visier gehabt haben. Aber das war tatsächlich mit einer gewissen Wende verbunden, der Häuserkampf, also einem Umdenken. Das Umdenken fand aber auch dann allmählich politisch, ästhetisch statt.
Die Oper sollte ja mal gesprengt werden.
Die Oper sollte gesprengt werden und es sollte eigentlich das gesamte 19. Jahrhundert, wofern es noch vorhanden war, in Frankfurt abgeräumt werden. Und damit war man auch schon sehr weit gediehen und hatte aber auch wirklich dann entsprechend irgendwie Besseres an die Stelle gesetzt, sondern man hat eigentlich so eine Art DDR nach Frankfurt implantiert. Eine graue, trostlose Stadt ist das gewesen.
Das Technische Rathaus haben wir als abschreckendes Beispiel alle in Erinnerung.
Ja, das ist eben so. Das war sozusagen für mich gerade auch in dieser Mischung aus brutalistischem Betonbau und kitschiger Altstadt-Nachahmung des Schieferdachs, die dann oben drauf saß. Also war das aller traurigste und übelste. Aber tatsächlich wichtiger ist mir die Vorstellung der Schönheit Frankfurts, die Frankfurt gehabt hat, vor dem Beginn des industriellen Zeitalters und noch bis weit hinein, bis zum Zweiten Weltkrieg. Durch die einzigartige Lage am Fluss vor der Taunuskulisse in einer von der Natur begünstigten Gegend mit Erdbeeren, Wein, Kastanien, Obst aller Art. Mit Blicken auf der anderen Seite dann hin zur Bergstraße, zum Meliboeus und die größte gotische Altstadt, aber auch mit fantastischen Bauten des frühen 19. Jahrhunderts, die ganz typisch auch für Frankfurt waren, die also geradezu für Frankfurt entwickelt worden waren, von denen fast nichts erhalten ist. Also dieses alles dazu die bedeutende Geschichte der Stadt, der Ort der Kaiserkrönungen, der Ort der Literatur, der zwischen Goethe und Schopenhauer und Hölderlin, die zwar alle Frankfurt immer auch zugleich geschmäht haben, aber eben doch also wesentliche Impulse dieser Stadt verdanken. Eine Stadt der Malerei gewesen, interessanterweise. Ist auch so ein bisschen untergegangen, ganz wichtige Malernamen mit Frankfurt verbunden, bis ins 20. Jahrhundert hinein. Also, dass sich ein Stadtcharakter nicht durch den langen Gang durch die Geschichte nicht einfach immer weiter bewahren lässt. Das sehen wir an vielen Städten der Welt. Das ist unmöglich. Vor allen Dingen ist es dann unmöglich, wenn eine Stadt lebt. Leben heißt immer Veränderung. Wenn die Stadt sich nicht verändert, dann wird sie eines Tages eben ein Rothenburg. Es ist schön, dass es Rothenburg gibt, aber es ist eben keine lebendige Stadt mehr in diesem Sinne. Diese Veränderung der Stadt wurde für mich dann Veränderung überhaupt als Motiv, ohne es zu bewerten, wurde für mich dann ein Motiv für mein Buch. Also das Veränderung als Ausfluss der Geschichte, als sichtbare Geschichte. Was ist Geschichte? Zeitablauf. Zeit ist etwas Abstraktes. Aber in der Veränderung, in der ästhetischen Veränderung, in der Veränderung des Denkens, in der Veränderung der Moden, der Denkungsweisen, der Künste, der Architektur, da wird Zeit plötzlich anschaubar.
Das sieht man ja vortrefflich einerseits mit dem Wachsen der Hochhäuser im buchstäblichen Sinne, immer mehr Hochhäuser, immer höher hinauf. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Streit einerseits, aber auch dann die Umsetzung der neuen Altstadt. Da haben wir ja beides anwesend und es scheint, dass die Frankfurter Bevölkerung mit dieser Gegensätzlichkeit und dieser Ambivalenz eigentlich recht zufrieden ist und ganz gut umgehen kann, auch wenn natürlich einige Kritiker sagen, mit der neuen Altstadt sei ein Disneyland entstanden, das vornehmlich asiatische Touristen anzieht.
Ja, also das Wort Disneyland ist hier ja nicht am Platze. Jeder, der schon mal in Disneyland gewesen ist oder zumindest Fotos davon gesehen hat, der weiß ja, dass es sich da um einen völlig anderen Stil handelt, nämlich um eben ein Comic-Mittelalter. Und das kann man für die Altstadt auf keinen Fall sagen, die außerdem ja auch durchsetzt ist mit Bauten des 20. Jahrhunderts. Ist ja nicht als Ideal-Altstadt konzipiert worden, sondern durchaus in dem Versuch, sich vorzustellen, wie wäre es gewesen, wenn sie nicht im Krieg zerstört worden wäre und dann da und dort ein neues Gebäude in ihr entstanden wäre. Also den günstigeren Verlauf der Geschichte, eine Möglichkeitsgeschichte zu entwerfen. Und empfinde ich als auf sehr, sehr kleinem Raum auch durchaus gelungen. Das Wichtigste für mich an der Altstadt war immer der Domturm. Der Domturm ist das beste Stück Frankfurter Architektur. Mardan Gärtner, ein ganz großer Architekt des ausgehenden Mittelalters. Der Domturm, wie durch ein Wunder im Krieg stehen geblieben, brauchte einfach einen Rahmen, vor dem er sich entsprechend abhebt und der ihn so umgibt, dass er so wirkt, wie er konzipiert ist, nämlich auch übermächtig und gewaltig wirkt und nicht neben einem Gebäude steht, der ihn verzwergt. Die Hochhäuser sind als Kulisse von Ferne gesehen, vor allen Dingen von der Brücke bei der neuen Europäischen Zentralbank, sehr schön. Wenn sie dann so richtig eng zusammenrücken, dann denkt man sich, es kann gar nicht genügend Hochhäuser geben. Das Problem der Frankfurter Hochhäuser ist, das, was eben die New Yorker Hochhäuser eben nicht haben, dass um sie herum und unter ihnen toter Raum ist, dass zur ebenen Erde eben dann nichts mehr stattfindet. Da wirken sie wie große Eukalyptusbäume, unter denen nichts wächst. Also das ist städtebaulich noch nicht gelöst, städteplanerisch, dass die Hochhäuser in ihrer nächsten Umgebung keine Verödung herbeiführen dürfen. Sonst sind sie durchaus ein Gewinn.
Sie haben sich als nächstes gewünscht von Rina Ketty, J'attendrai. Was ist Ihnen an diesem Lied wichtig?
Ja, das ist so Musik meiner Studentenzeit. Meine Freunde damals, vor nun undenklich langer Zeit, hörten gerne 30er, 40er Jahre Musik, 20er. Es geschah durchaus auch in so einem kleinen Trotz, sich von den gegenwärtigen Moden abzusetzen.
Von den Stones beispielsweise oder Ähnliches.
Zum Beispiel, die wurden natürlich auch gehört, aber Schwerpunkt oder Entdeckungen wurden immer in dieser Richtung gemacht, dieser alten Schnulzen eben. Deswegen also in einem autobiografischen, kleinen, sentimentalen Spaziergang gehört die Musik auch dazu.
Also nun Rina Ketty, J'attendrai. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur mit Martin Mosebach. Gastgeberin ist Ulrike Ackermann. Herr Mosebach, Sie sind häufig in Italien. Was bedeutet Heimat für Sie in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung? Sie schreiben in Deutschland, Sie schreiben in Italien. Welches Verhältnis haben Sie dazu? Wie heimatlich sind Ihre Gefühle im Hinblick auf Italien?
Ich muss da wirklich so eine kleine Selbsterforschung betreiben, denn so einfach ist die Antwort nicht. Ich bin in Frankfurt geboren, ich bin hier einfach leben geblieben und auch nicht ohne Grund. Mir sind die Vorzüge hier durchaus vertraut, aber Heimat, also dieses erwärmende Wort, dieses sehnsuchtsvolle Wort, das kann ich mit meiner Geburtsregion, mit meiner Geburtsstadt nicht verbinden. Da ist zu viel, was charakterlos ist, was glatt ist, was leer ist, was hülsenhaft ist, was eigenschaftslos ist. Das war für mich eigentlich auch eines der ganz großen Probleme als Autor. Hatte mir immer diese Vorstellung gemacht, also wenn ich jetzt in Kairo oder in Paris oder in was weiß ich wo geboren wäre, dann schreiben sich die Romane von selbst. Und hier komme ich aus so einem Styroporland, Geruch und geschmacklos sozusagen. Alles funktioniert halbwegs, aber ist eigenschaftslos geworden. Und dies nun anzuwärmen und daraus eine ästhetisch reizvolle Atmosphäre zu gewinnen, das war durchaus ein Vorhaben, bei dem ich auch, wie ich zugeben muss, auch gewissenlos vorgegangen bin und Elemente hereingebracht habe, die hier gar nicht zu finden wären. Also es gibt Dinge, die mich in Frankfurt heimatlich stimmen. Ich liebe den Frankfurter Dialekt, aber den richtigen. Also nicht nur diesen so leicht noch als Akzent vorhandenen, sondern...
Können Sie ihn sprechen?
Ich lese gerne Stolze vor, das muss ich sagen. Also die Kapp und von Frankfurts Macht und Größe vor allen Dingen, Das ist ein herrliches Stück und was ich sehr, sehr gerne lese und höre. Und der Frankfurter Dialekt hat eine in ihm wohnende Komik. Man kann in ihm nicht vollständig ernsthaft sein. Man kann vor allen Dingen auch nicht pathetisch in ihm sein. Es ist immer irgendwie ein Augenzwinkern dabei, obwohl er ja nun keine sehr geistreiche Anmutung hat, sondern wirkt ja eher plump und ein bisschen spießbürgerlich, aber hat eben diesen kleinen ironischen Hinterton.
Und dann aber offensichtlich auch einen heimatlichen Klang für Sie.
Für mich ja, ja. Also das ist, ich höre ihn von den deutschen Dialekten eigentlich am liebsten.
Gibt es solche heimatlichen Momente, jetzt ist es die Sprache beim Frankfurter Dialekt beispielsweise, gibt es solche heimatlichen Anknüpfungspunkte oder Elemente, die auch in Italien für Sie eine Rolle spielen?
Naja, in Italien ist es, wenn man an der richtigen Stelle sitzt, ist natürlich eine solche Überschwemmung von Reizen, Schönheitsreizen, historischen Reizen, dass es da ganz schwierig ist, überhaupt so ein einziges da nun herauszufiltern. Für mich ist in den jüngsten Jahren immer wichtiger geworden, das Entdecken von fortlebender Antike in Italien, Entdecken Weiterverwendung alter Steine, die in irgendwelchen Gemäuern stecken, in irgendeinem Gemäuer einen Stein aus der römischen Antike zu sehen. Das ist jetzt etwas, was in mir komisch genug eben Heimatgefühle erweckt.
Und diese Heimatgefühle werden nicht gestört angesichts der Veränderungsprozesse, denen Italien wie andere Länder in Europa auch ausgesetzt sind. Also wir haben dort eine Rechts- und linkspopulistische Koalitionsregierung, das ist quasi Vorreiter für Länder, in denen uns Ähnliches blühen wird. Schmälert das Ihre Italienliebe?
Zwei Dinge dazu. Das eine ist, Italien war länger rückständig als andere Länder in Europa und dadurch hat es in Reisenden, deutschen Reisenden, so ein Sehnsuchtsmotiv einer Zeitreise lange Zeit möglich gemacht. Und sie nehmen es den Italienern sozusagen übel, dass sie dann schließlich dann doch noch in der eigenen Gegenwart angekommen sind und also nun ganz genau mit denselben Problemen zu kämpfen haben wie und mit denselben politischen Auswirkungen wie alle anderen Länder auch. Und dass das natürlich auch mit einem Verlust von Charme einhergeht, nicht? Dazu kommt, was das Politische angeht, doch etwas, was die Italiener sehr stark von den Deutschen unterscheidet. Man nimmt in Italien, das ist doch mein fester Eindruck, das Politische nicht in gleicher Weise ernst. Eine politische Meinungsäußerung, eine politische Ideologie, eine Brandrede wird nicht in gleicher Weise affirmiert, abgelehnt, bejubelt und sonst was wie hier. Die gesamte Politikerkaste wird nicht ernst genommen. Aufenthalt dort zeigt eigentlich, wie eine große bürgerliche Gesellschaft doch auch in einer großen Distanz zur Politik leben kann.
Das heißt, wir brauchen uns nicht solche Sorgen zu machen. Manche reagieren ja geradezu alarmistisch angesichts dessen, was sich da tut. Das heißt, die Italiener haben sich auch ein Stück weit Distanz zur Politik und Gelassenheit und vor allen Dingen Heiterkeit gegenüber ihrer eigenen politischen Klasse bewahrt.
Auf jeden Fall. Ich meine, natürlich, die Italiener hatten lange Zeit ein sehr stabiles System, bis zur Wende, bis zum großen Mauerfall etc., Zusammenbruch des Warschauer Paktes, einer Regierung immer derselben Parteien, derselben Politiker. Dieses politische System ist dann zerbrochen und es bilden sich nun immer neue politische Parteien, die traditionslos sind, die keine Verwurzelung in der langen italienischen Republik haben. Und es ist natürlich immer ein Prozess der Unsicherheit, und in dem man nicht sagen kann, wo er enden wird. Das ist klar. Eine neu gegründete Partei, wie sie sich bewähren wird, welche Tradition sie entwickeln wird, wie sie sich in die politische Ordnung eines Landes einfindet, das ist immer ein spannendes Schauspiel.
Aber als Projektionsfläche und Sehnsuchtsland hat natürlich Italien dann doch etwas die Unschuld verloren.
Ja, aber nicht nur dadurch. Also das ist einfach, ich meine, Italien ist eben jetzt kein Agrarland mehr. Die Modernisierung hat den Städten sehr viel von ihrem alten urbanen Glanz genommen. Selbstverständlich, der Tourismus ist, an dem ich ja zu Teilen teilnehme, darf sich ja dann nie ausnehmen, ist natürlich eine unfassbare Last, die auf dem Land liegt. Auch eine wirtschaftliche Quelle natürlich, aber auch eben sehr stark verändernd. Und die alten Mauern stehen, die alte Lebensweise, die in diesen Mauern stattfand, ist nicht mehr da.
Herr Mosebach, Sie haben sich jetzt von Django Reinhardt das Lied Ultrafox gewünscht, das wir jetzt gleich hören werden. Was mögen Sie besonders an Django Reinhardt?
Ja, das war für mich eben eine Jazzversion, die durch ihre Europäisierung, auch Ironisierung, mir große Freude gemacht hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass Django Reinhardt mit seinen Fingern auf den Gehirnnerven klimpert. Da hat er ein Foto, wo sein extra langer Zeigefinger drauf zu sehen war, mit dem er eben besondere Effekte, die allen anderen Gitarristen versagt waren, hervorrufen konnte. Ich finde, die Musik ist eine der seltenen Musiken, die vor allen Dingen, finde ich, an den Geist appellieren und geradezu also komisch wirken können.
Also nun Django Reinhardt, Ultrafox. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur mit Martin Mosebach. Gastgeberin ist Ulrike Ackermann. Wir haben eben schon ein wenig über Italien gesprochen. Allseits in Europa wird über das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt gestritten. In Frankreich, in England, in Deutschland, auch in Italien über Grenzen, über wie weit reicht die Migration? Müssen Grenzen gezogen werden oder nicht? Haben Sie da den Eindruck, in Italien wird besonders kräftig gestritten?
Ich hatte nicht den Eindruck, als ich da war, dass besonders heftig gestritten wird, sondern dass in wachsendem Maße ein Konsensus entsteht zugunsten einer klaren Grenzziehung und Schutz der Grenzen. Ich glaube, dass sich jetzt eine Mehrheit der Italiener in dieser Richtung einig ist. Auch jenseits über die sehr radikalen Positionen der Lega hinaus. Also das ist jetzt, würde ich sagen, in Italien doch mehrheitsfähig geworden. Muss man sagen, hat das Land auch ganz besonders gelitten unter der Migration. Es war lange Zeit schutzlos, eben den riesigen Wellen ausgesetzt, und es sollte nun die Last nach dem Dublin-Abkommen alleine tragen. Die anderen europäischen Länder haben den Italienern erklärt, tja, nach Dublin müsst ihr nun eben selber sehen, wie ihr mit diesen Migranten fertig werdet. Und diese Haltung hat dann eben einen entsprechenden Zorn wachsen lassen.
Hatten Sie den Eindruck, dass die Gesellschaft gespalten ist? Also wir haben ja das als Phänomen nun wirklich, dass eine rechtspopulistische und linkspopulistische Bewegung, aus der Parteien geworden sind, dass sie die Koalition, eine Regierungskoalition bilden. Das ist ja ein Novum.
Ja, das ist ein Novum und beide Parteien sind ja ein Novum in dieser Form. Und wie lange dieses nun Bestand haben kann, das wissen die Götter, die in Italien ja nicht vollständig abgedankt haben. Aber dennoch, das ist eine verrückte Konstellation, die bestimmt nicht sehr viel Zukunft haben wird. Dazu sind die Parteien im Gesellschaftlichen viel zu unterschieden. Und da darf man gespannt sein, in welcher Richtung sich das entwickeln wird.
In Deutschland wird ja seit Jahren auch kräftig gestritten. Darüber ist Deutschland ein Einwanderungsland. War die Merkel'sche Migrationspolitik richtig oder nicht? Und es haben sich auch neue Konstellationen, neue Lager entwickelt. In gewisser Weise auch eine Polarisierung. Herr Mosebach, sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der Debatte über den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch den tatsächlichen gesellschaftlichen Zusammenhalt und Grenzen?
Ja, ich glaube, dass die Deutschen da etwas lernen mussten und auch wohl inzwischen auch gelernt haben. Deutschland ist ja das Land gewesen, was eben nach dieser heftig nationalistischen Epoche zwischen 1870 und 1945, wenn man das so sagen darf, die aber auf die gesamte deutsche Geschichte ja gar nicht so lang ist, eben dann wieder zu seiner alten Tradition zurückgekehrt ist, nämlich eines Eingebettetseins Deutschlands in ein großes Europa. Heilige Römische Reich war ja auch kein Deutschland, sondern umfasste eben auch eine ganze Reihe anderer Nationen, slawischer und französischer und italienischer Bestandteilen. Und also damit, man möchte sagen, genetisch eigentlich gar keine Vorstellung, keine Schwierigkeit mit der Vorstellung haben, dass es da keine feste Abgrenzung gibt, sondern dass dieses Reich eigentlich grenzenlos ist. Und das war für mich immer sehr interessant, als ich als junger Mann dann reiste in Europa und feststellte, dass alle anderen Völker das überhaupt ganz anders sahen. Also das, was Patriotismus, auch in der übersteigerten Form von Nationalismus, eben etwas war, was in Frankreich und England und Spanien im höchsten Maße lebendig war und auch keineswegs etwas war von alten Leuten, sondern etwas, was auch in meinen gleichaltrigen Generationen fest verwurzelt gewesen ist. Was man erkennen muss, glaube ich, ist die Tatsache, dass die Demokratie die politische Ordnung ist, die gegenwärtig uns Legitimität schafft, Legitimität staatlichen Handelns vermittelt, auf Grenzen angewiesen ist, weil in diesen Grenzen die Legalität entsteht.
Der Rechtsstaat?
Der Rechtsstaat entsteht. Der Rechtsstaat entsteht, der von der Nation auch nur garantiert werden kann. Es gibt letztlich keine andere Instanz, die ihn garantieren kann. Da ist die Nation vermutlich auf lange Sicht für den demokratischen Rechtsstaat absolut zwingende Voraussetzung.
Das ist möglicherweise auch der einzige Rahmen bisher, solange wir keine anderen Rahmen haben, wo sich überhaupt der Staatsbürger realisieren kann.
Ja,
also
und Sie
seine
müssen auch
Rechte
bedenken,
hat und
es ist eben, man kann eben Legitimität kann man nicht erzwingen, nicht erzeugen, sondern die muss da sein oder sie ist nicht da. Und ein europäisches Vaterlandsgefühl, Heimatgefühl zu entwickeln, ich will nicht sagen, dass es das eines Tages nicht geben kann, aber man kann nicht sagen, von heute ab haben wir das.
Und es ist vor allen Dingen nicht zu verordnen.
Ja, also zu verordnen ist es schon gar nicht. Dieses entsteht in den Herzen oder es ist eben nicht da. Und solange es nicht da ist, werden wir als ganz wichtiges Ordnungssystem die Nationalstaaten brauchen. Und ich finde das ja auch gar nicht ein so großes Unglück, denn die europäischen nationalen Kulturen sind ja etwas so Unerhörtes und sind etwas so einzigartig Kostbares. Man kann wirklich sagen, was da in Europa entstanden ist, in Gestalt dieser Nationen, das ist ja ein Schauspiel wie der griechische Olymp. Jedes Land ist sozusagen eine eigene Gottheit für sich in seiner Ausprägung, unverzichtbar für unsere Fantasie. für unsere Vorstellung von Kultur, Nationalität, wenn sie nicht in Hass ausartet, ist ein Geschenk auch.
Macht ja auch die Vielfalt aus,
ja,
die Unterschiedlichkeit.
Ja, natürlich, aber die Vielfalt kann ja auch nur bestehen, wenn sie nicht ein Einheitsbrei werden will, wenn sie auch in ihren einzelnen Bestandteilen gepflegt und erhalten und begünstigt wird.
Insofern ist es ja auch durchaus ermutigend, dass genau darüber breite Diskussionen stattfinden.
Ja, ja,
was bedeutet die Nation? Brauchen wir diese Grenzen? Was ist Einheitsbrei? Was ist unsere Eigenheit? Wie reibt sich das? Und das führt in Deutschland zumindest auch dazu, dass sich da neue politische Lager herausgebildet haben, dass das Wort konservativ durchaus auch heute selbstbewusst verwendet wird. Was ist denn heute konservativ und was wäre liberal oder was macht das Konservative aus?
Ich möchte das gerne beantworten von meinem Standpunkt als schreibender Mensch. Meine Vorstellung des Umgangs mit der Sprache ist eine konservative. Mein Verhältnis zur Sprache ist, dass ich sie als etwas entgegennehme, was ich nicht gemacht habe, was andere Generationen geschaffen haben, und zwar sehr viele, zum Teil weit zurückliegende, zum Teil wirklich fast in grauer Vorzeit verschwindende Generationen, jedes Wort aufgeladen haben mit Bedeutung und Lebenserfahrung. Dieses nehme ich entgegen. Die Grammatik, dieses geheimnisvolle Ordnungssystem, was ja zugleich ein Denksystem ist, was ja, man möchte sagen, vor das Denken eigentlich tritt, und dass ich versuche, ihre Gesetze zu erspüren, also Eingriffe aller Art in die Sprache, sinnlose Rechtschreibänderungen, die den Ursprung der Wörter verschütten, Trennungsregeln, die den Ursprung der Wörter verschütten, Gendersternchen und so weiter. Dies ist alles etwas, was ich verabscheue. Und insoweit bin ich ein Konservativer.
Wir hören nun auf Ihren Wunsch zum Abschluss ein Lied, Addio Roma, gesungen von Magdalena Kozina aus Monteverdis Krönung der Popea. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Martin Mosebach am Mikrofon, verabschiedet sich Ulrike Ackermann.